Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum zweiten Teil des Gesprächs, das Frank Wichmann 2014 mit Benno Wesener geführt hat. Unser Bruder Benno Wesener hat am 3. November 2025 seine irdische Laufbahn beendet. Und er hat, wie Swami betont hat, sein Leben bis zum letzten Atemzug im selbstlosen Dienst verbracht. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Tat Savitruvarenyam Bharko Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Bharko Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat.
Benno, du hast uns in der ersten Stunde von den Anfängen der Sai-Organisation hier in Deutschland berichtet. 1982 gab es drei Gruppen hier. Ich selbst bin 1991 dazu gekommen. Da gab es dann über 50 Gruppen und 5 aktive Regionen. Wie war das damals in den 80er Jahren? Das muss doch ein enormes Wachstum gewesen sein.
Also ich denke so ab Mitte der 80er Jahre. 85 war, glaube ich, im April das erste Public Meeting in München. Und da waren so ungefähr 400 Besucher, wobei die meisten Devotees waren, aber natürlich auch aus der Schweiz und auch aus Holland und Österreich. Und dann hat es schon angefangen. Ich glaube, dann kam Hamburg, München und Nürnberg ist dann ziemlich eingegangen. Wir waren nur ein paar Leutchen. Wir haben dann einfach auch diesen Status als Gruppe aufgegeben, weil es war im Prinzip eine Familie und vielleicht nur ein, zwei Besucher. Und dann hatte ich damals auch dieses Gefühl, das Fähnchen aufrechtzuerhalten ist jetzt nicht mehr notwendig. Es gibt jetzt Gruppen und Zentren in Deutschland. Und dann denke ich so, ab der Mitte der 80er ist es doch gewachsen. Und wir hatten die ersten Retreats 1980 mit 30 Menschen so aus der Schweiz, aus Holland. Und später waren es so 85, waren es so 60. In Rüsselsheim noch einmal ein, zwei Jahre, glaube ich. Und dann wurde es geteilt, weil es zu groß wurde.
In die 5 Regionen oder was?
Nee, ich weiß gar nicht. Die Regionenaufteilung weiß ich jetzt gar nicht so genau. Die kam, glaube ich, später erst.
Wie war das in den 80ern dann, wenn du zu Swami gefahren bist? Bist du dann regelmäßig auch gefahren?
Ich bin verhältnismäßig regelmäßig, so alle ein, zwei Jahre. Manchmal war ich sogar, ich war, glaube ich, ein Jahr, da war ich sogar dreimal. Da war es aber eine Weltkonferenz gewesen und da war ich Weihnachten. Und da war ich auch mit meiner Frau schon im August, eine Hochzeitsreise, im Chat, Familienchat damals. Dann bin ich nochmal zur Weltkonferenz, aber nur 8 Tage. Da bin ich dann nur hin und Konferenz und zurück.
Hattest du Interviews in der Zeit?
Mein letztes Interview war, so viel ich weiß, 71. Ich hatte mal, als die deutsche Gruppe gerufen wurde in Puttaparthi, das war so um 79, 80 oder 81, 82, da haben sie gesagt, Benno, komm mit. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, und noch ein anderer Deutscher, der auch schon lange in Puttaparthi war, irgendwie ist es nicht so ganz stimmig, ich gehöre nicht zu dieser Gruppe. Und dann haben sie mich bedrängen lassen, dann bin ich vor auf die Veranda und wir sitzen da, Karl-Heinz und ich, und der andere Deutsch, der auch lange dort war. Und dann kam Swami rüber. Und da hatte ich so das erste Mal dieses Gefühl, ich habe ja sonst mit Aura sehen und solchen Geschichten wenig zu tun oder habe mich darum nicht sehr gekümmert. Da hatte ich das erste Mal das Gefühl, Swami kam rüber wie in einer blauen Wolke, so blau, leicht rosa Stich mit drin, kam rüber und hat so mit dem Finger gesagt, I know, you are old, you don't belong to this group, go. Dann hat er uns rausgeschickt.
Tat dir das weh?
Der Kopf sagte, das ist vollkommen in Ordnung so. Aber so Emotionen haben wir ein bisschen gegrummelt. Und dann habe ich so gespürt, jetzt muss ich auf den Berg zum hinteren Meditationsbaum hoch und muss einfach mal ein bisschen klar werden. Und nach ein, zwei Stunden war das dann auch diese Gefühle, diese Widerstände in mir, so nach dem Motto, mehr rein zu interpretieren. Wenn man sich das genau überlegt, you are old, das war ja auch nicht ein Kompliment, aber das war einfach auch eigentlich eine Segnung, ja, alte Devotees oder wie immer auch man das interpretieren will.
Du hattest erzählt von diesem Einheitserlebnis, was du da auf dem Hausdach gehabt hast, ich glaube auf dem Weg zum Chitravatri. Hattest du diese Erlebnisse danach noch öfters oder sehnst du dich danach, kämpfst du darum oder hast du die?
Ich hatte später im Traum eher, aber nicht mehr so in der äußeren Form, also dass ich jetzt irgendwo meditiert hätte oder nach der Meditation ganz entspannt da gesessen wäre, aber so in Träumen. Swami hat sehr stark mit Träumen bei mir gearbeitet. Weil ich war ja immer wie der Hase vor der Schlange, wenn er mit mir normal gesprochen hat. Und da hatte ich so dieses Gefühl, Swami spricht mit mir über Träume, weil ich sonst immer so erstarre und überhaupt mich nicht traue. Und über diese Träume habe ich sehr viel Hilfe bekommen. Darshan und aber auch wegweisende Sachen, die sogar ganz extrem wegweisend waren, um auch mich zu schützen vor irgendwelchen Sachen, Verwicklungen mit Menschen. Aber diese intensiven Erlebnisse mit Träumen oder so, die habe ich jetzt heutzutage mal ab und zu, aber selten geworden. Ich denke, das kommt die Zeit der kleinen Brötchen.
Wie ist das denn, wenn man jetzt so die Organisation anschaut, wenn ich so höre, in den 80er Jahren, das muss ja eine wahnsinnige Zeit gewesen sein. Und in den 90ern, so was ich so weiß, bis Mitte der 90er, Ende der 90er ging das noch so leicht nach oben und seitdem stagniert das ja eigentlich. Hast du da irgendwie eine Erklärung dafür oder was dahinter steckt, was ist das Swamis Wille? Was ist da los? Ist ja in allen Ländern so, ist ja nicht nur in Deutschland so.
Ich meine, Swami hat ja zweimal gesagt, es werden Zeiten kommen, wo die Spreu vom Weizen, aber ich will jetzt nicht das so werten, weil das wäre ja anmaßend. Swami kann das beurteilen, aber ich denke, das sind einfach so Prozesse. Menschen werden uns ein Stück begleiten und die werden wieder wegkommen und kommen vielleicht Jahrzehnte später erst zurück. Ich denke, die müssen einfach ihren Weg, ihre Erfahrungen machen. Und mir ist auch bewusst geworden, man kann Menschen von Swami nicht überzeugen wollen. Oder alle Art von auch indirekter Manipulation, ja, Swami und so weiter. Wenn es nicht auf Augenhöhe geschieht mit einem Mitmenschen, wo der auch bereit ist, wo es ein Austausch ist, ein Geben und Nehmen. Also so ein Gespräch, es gibt solche Gespräche mit Menschen, denen wir plötzlich begegnen und plötzlich haben wir das Gefühl, es ist wie zwei Magnete. Die gehen, ziehen sich an und beide auf Augenhöhe. Und da ist ein unheimlicher Austausch da. Und es gibt Menschen, mit denen sind wir 20 Jahre zusammen und dann erzählt man so ein bisschen drüber. Aber man spürt auch, sie sind gar nicht so interessiert und dann erzählt man auch nicht weiter. Ich war immer sehr zurückhaltend, über Swami zu sprechen. Vielleicht manchmal zu zurückhaltend.
Wenn du heute nach Putterparty fährst und jetzt Swami im Rollstuhl siehst, du kennst ihn ja nur ganz anders, macht das was mit dir oder sagst du, ja, das ist die Zeit oder...
Ich denke, es ist eine gute Herausforderung, Swami so zu sehen, um einfach auch die Vergänglichkeit, weil er hat es immer wieder betont und ich bin mir, auch selber muss ich mich immer so ein bisschen mal wieder an die Nase fassen. Ich hätte natürlich auch gern Swami wieder laufen, so wie vielleicht vor 10, 20 oder 15 Jahren. Das, denke ich, wünschen sich viele, aber es ist einfach auch ein Zeichen, dass wir auch mehr selbstständig werden müssen. Ja, dass wir nicht die Nabelschnur zu Swami durchschneiden, aber vielleicht die physische Nabelschnur, aber nicht die geistige. Die geistige soll ja intensiviert werden. Dann fällt uns da auch eine Trennung nicht so schwer. Ja, ich denke, es ist wie mit einer Mutter und Kind. Swami sagt, er hat es ja oft an Beispielen gesagt. Eine Mutter wird ihr Kind an die Hand nehmen, solange es noch nicht selbstständig laufen kann. Und dann muss es aber auch mal loslassen. Und dann fällt halt das Kind immer auf die Knie und verletzt sich und wir kennen das ja auch alle und müssen wieder aufstehen und manche tun sich schwerer, manche schreien und schreien nach der Mutter, aber irgendwann wird die Mutter sagen, nun bist du gewachsen und alt genug.
Gibt es Dinge, die du selber noch gerne mitteilen möchtest, die dir wichtig sind? Vielleicht, was ist die Essenz von Swamis Lehre? Oder?
Also ein ganz wichtiger Punkt in diesen ganzen Jahren war für mich diese Aussage, don't imitate. Also nicht zu imitieren, das ist eine ganz wichtige Geschichte, sondern zu einem selbst zu stehen. Das ist mir sehr schwer gefallen. Als ich zu Swami kam, habe ich gesagt, ich werde Swamis Füße nicht berühren. Ich werde nicht die andere imitieren, so wie das halt üblich ist, so aus der Routine. Alle machen es, dann verneige ich mich auch. Und obwohl ich wenig Selbstbewusstsein hatte, habe ich das durchgehalten. Und nach 4 Monaten war ich bereit, Swamis äußere Form anzunehmen und auch zu verinnerlichen. Und Swami kam raus zum Darshan, direkt auf mich zu, und ich war bereit und habe seine Füße berührt. Und dann habe ich mir gesagt in dem Moment, es war gut so. Und nicht nur, weil jetzt andere die Füße berühren, sondern ich muss das von innen heraus spüren. Und das ist für mich so eine Regel, auch aus diesen Gruppenerfahrungen damals mit Swami, don't imitate und steh ganz zu dir selbst, wirklich dieses so einen echten Bezug zu Swami zu haben. Deinen ganz eigenen persönlichen Bezug.
Du hast immer wieder wiederholt, dass du damals wenig Selbstbewusstsein hattest, und ich erlebe dich jetzt mit ganz viel Selbstbewusstsein. Magst du erzählen, wie Swami das gewandelt hat?
Also ich denke, dieser Prozess in diesen Jahren mit Swami, es ist nicht so, dass ich jetzt so viel herausgefordert wurde, es war eher so auf einer ganz subtilen Ebene. Mehr und mehr zu spüren, du bist wer. Das klingt jetzt zwar ein bisschen komisch, aber erst einmal an sich selbst zu spüren, wie Swami das auch sagt, du bist Gott, wenn man das jetzt so vereinfacht ausdrückt. Und glaube auch an das, gell, dass du Gott bist. Und dieser Schritt dorthin ist schon durch manche Höhen und Tiefen gegangen. Gell. Es ist nicht so sehr Zweifel so direkt an Swami, sondern so diese eigene ambivalente Haltung, und wo man irgendwie so das Gefühl hatte, geht nichts vorwärts, auch so im spirituellen Bereich. Aber Swami halt auf eine sehr, sehr individuelle Ebene. Und ich glaube, durch Unsicherheiten zu gehen, die haben dann stark gemacht. Gell? Auch durch manche Zweifel oder auch die Konflikte in der Gruppe zu spüren, steh zu dir selber, steh zu dir. Und ich glaube, das war so der Grund, das mir auch später beruflich geholfen hat, vor Menschen zu sprechen, oder das hätte ich früher nie geschafft vor Swami. Und das ist ein langer Prozess bei mir gewesen, aber mir ist immer so ein Beispiel, wenn Swami plötzlich zu einem Studenten geht und sagt, halt eine Ansprache. Gell? Das ist ja eine totale Herausforderung. Ich bin nie in die Situation gekommen, aber so ein bisschen habe ich dann gespürt, so ähnlich hat Swami an einem gearbeitet. Ja, auch an diesem Unterbewusstsein, auch durch Träume mehr und mehr auch zu spüren und innerlich zu wachsen. Ja, und neben den Darshan-Träumen eben auch Träume zu haben mit starken Symboliken, die mir dann viel geholfen haben, auch Träume zu verstehen, ja, und daran auch zu wachsen und so.
Wenn du arbeitest ja auch ganz intensiv in der Organisation, könntest mehr Ämter haben, als du wolltest wahrscheinlich, wirst oft gefragt werden. Viele, die aktiv sind in der Organisation, die klagen ja über Zeitmangel, es ist zu viel. Ich erlebe dich hier im stillen Haus auch, dass du keine Pause machst, du machst Seva von morgens bis abends. Wie ist das mit der Überlastung in dieser Organisation für die Amtsträger?
Es ist schon manchmal nicht ganz, ganz leicht. Wenn ich von so einem Wochenende nach Hause komme, dann will ich manchmal auch abschlafen. Ich hatte ja 15 Jahre die Medienstelle gemacht und betreut und Kassetten überspielt abends und am Wochenende Post verschickt und nebenbei noch kleine Kinder, 2 Töchter gehabt, die ich natürlich trotzdem mitbetreuen wollte. Und durch den Schichtdienst, das war manchmal ein bisschen ein Vorteil. Also ich habe dann oft nur nachmittags und abends gearbeitet oder mal dort. Jetzt in der Nachbetrachtung kann ich das gar nicht mehr so ganz kapieren, was da alles so gelaufen ist. Trotzdem habe ich so dieses Gefühl gehabt, es ist ein ganz wichtiger Teil. Ich war 2 Jahre nicht aktiv. Das war von 98, als ich aus dem Vorstand der SSV raus bin und auch die Kassetten ja damals ganz abgegeben habe, den Vertrieb. Und 2000, als die Nürnberger Gruppe sich wieder neu gegründet hatte, da war ich immer 2 Jahre komplett weg, bis auf eine SSV-Mitgliederversammlung. habe ich wenig mitbekommen und hatte aber so dieses Gefühl, auch bei mir, was Swami oft gesagt hat, keep them busy. Gib denen was zu tun, sonst kommen sie nur auf dumme Gedanken. Und das möchte ich schon auch auf mich beziehen. Weil ich habe schon gemerkt, man kann so Zeit vertrödeln, zu viel Fernsehen oder mal samstags auf den Fußballplatz zu gehen oder ins Stadion zu gehen, was ja an sich okay ist. Aber es wird denn so ein Lückenfüller. Es wird denn so ein Gefühl, so Freizeit. Ja, wie soll ich das jetzt so ausdrücken? Ja, schon ein bisschen so keep them busy. Das kann ich nur dazu sagen, gell? Um nicht so irgendwelche sinnlosen Tätigkeiten zu tun, nur um die Zeit zu verbringen.
Die nächste Frage ist sehr privat. Wenn Swami sagen würde, what do you want, was würdest du sagen?
Dass ich immer diese Freude empfinde. Das wäre eigentlich so mein Wunsch. Immer in dieser Freude zu sein, auch in dem Wissen und diesem Gefühl zu Swami, auch zu spüren, dass Swami immer da ist. Und zwar diese Freude, die er ist ja der Ursprung der Freude. Und auch diesen Humor. Das ist das, was für mich ganz wichtig ist. Weil Swami ist auch der Ursprung des Humors. Auf einen ganz subtilen Humor, ein ganz feiner Humor. Und ohne diesen Humor, also hätte ich überhaupt kein Interesse, Gott in irgendeiner Form erreichen zu wollen oder eine Gotteserkenntnis oder Gott werden zu wollen, wenn man nicht spüren würde, was Swami uns ja auch vorlebt. Ja, diese konstante Freude, diese auch im Tun.
Kannst du Beispiele erzählen von Swamis Humor aus deiner eigenen Erfahrung?
Ja, das sind so Parabeln. Ich kann euch eine Geschichte noch erzählen. Als wir in Swamis Haus in Whitefield gewohnt haben, also direkt im Haus, da hat er eines Tages seinen Schneider kommen lassen. Es ging Richtung Dasara. Und da ist es ja üblich, auch glaube ich in Indien, dass die Angestellten oder auch die Untergebenen oder wer immer auch neue Kleider bekommen. Und dann hat Swami den Schneider bestellt und er kam dann mit so einem Stoff, wie bei uns die Schlafanzüge, diese gestreiften, auf der Männerseite. Erst hat er uns abgemessen, dann kam er mit diesem Stoff und dann haben wir immer gesagt, sag mal, will Swami, dass wir das mit den Schlafanzügen auf der Bühne sind? Und dann hat der eine gesagt, ja, also zumindest keine solchen Sackhosen, sondern mit Schlag noch ein bisschen, damit die noch ein bisschen eine Form haben. Und es wurde diskutiert und ich glaube, es ging über eine oder zwei Wochen. Dann kamen diese Schlafanzüge an. Swami kam irgendwie runter. Und dann haben wir Swami gefragt, Swami, müssen wir diese Kleider anziehen auf der Bühne? Und Swami sagt, nein, das ist für nachts. Aber er hat uns so ein bisschen kochen lassen. Gell, mit diesem Gefühl, da müssen wir mit diesen Schlafanzügen auf der Bühne auftreten. Das sind so kleine Geschichten, wo er dann eben auch an dir arbeitet, gell, wo er so köcheln lässt. Wo er ruhig bleib in dem Glauben. Also das sind so Situationen, gell. Oder wenn Swami so sagt, hä? Also als ob er es nicht verstehen würde. Gell? Und man natürlich in diese Falle tappt, denn noch einmal Swami das zu erklären und dann manchmal Swami das abwinkt, weil er hat es ja schon lange verstanden. Und selbst ist man in diesem Dreh drin, man müsste jetzt Swami das alles nochmal erklären. Das sind so Situationen. Ich hatte da eine Situation, wo ich mal mit Swami alleine war. Da waren so Polsterstühle, so schön mit eine Brokat oder was das war, oder wie heißt dieses Material. So schöne Stühle mit so einem Bezug. Und da lagen so goldene Kordel auf diesem Bezug. Und dann fragt mich Swami, how do you like these chairs? Und da habe ich gedacht, diese Schnur war ja nur so zufällig draufgelagert, das wäre ein Muster, was reingestickt ist. Und dann habe ich Swami gesagt, that's a nice embroidery. Und Swami hat bloß abgewunken und ist gegangen, weil ich das irgendwo vollkommen falsch gesehen hatte. Ich habe gedacht, das ist das sind so kleine Dinge, die wir immer wieder so erlebt haben. Und Swami hat uns zum Essen eingeladen. Vorher hat er noch im Interview gesagt, ja, mit dem scharfen Essen, das ist immer schwierig, ist nicht so gesund. Gell? Wir hatten auch ein paar Leute, die mit dem indischen Essen Probleme hatten und die auch Diät gelebt haben, also freiwillige Diät, keine medizinische. Und dann waren wir bei Swami zum Essen eingeladen, saßen schön in zwei Reihen. Dann kam der Reis, dann kam das Sambal, das indische Essen, wunderbar. Für die Indienfahrer, die vorher in Indien waren, war das ein köstliches Essen. Dann ist Swami durch, hat die Ladus, die Süßigkeiten noch verteilt und dann haben wir gegessen. Bei einigen schlugen natürlich die Flammen aus dem Mund, weil es ihnen zu scharf war. Und dann so fast schon röcheln. Swami dann kommt vorbei und sagt, how do you like? Und Swami, very hot. Also so kleine Schätze, die er dann bringt. Aber auch manchmal so Aussagen, die dann plötzlich widersprüchlich erscheinen. Einen Tag sagt er, alles, was unter der Erde wächst, so Kartoffeln und so, das ist gut für den Körper. Aber was über der Erde wächst, das ist gut für den Geist. Dann hat er mal wieder gesagt, ja, das ist gut, auch Kartoffeln zu essen oder solche Sachen. Also es war so von einem Tag auf den anderen ein scheinbarer Widerspruch. Und die Menschen, die so stark mit diesen Diät und wo das so stark im Vordergrund stand, sind vollkommen irritiert gewesen. Ich selber war ja nie ein Fasten und Diät, für mich war das wurscht, was er jetzt da sagt, Kartoffeln gut oder nicht. Ich habe gedacht, das indische Essen ist für mich das Beste und ich war auch nie krank in dieser Zeit. Ich hatte also immer eine gute Physis, bis auf mal einen Tag. Und eine Geschichte, die habe ich noch. Swami hat uns ja durch verschiedene Prozesse gehen lassen. Dann hatte ich eines Tages ein Buch über Raja Yoga. Gut, Raja Yoga, Kundalini Yoga. Dann habe ich es gelesen und es ist ja auch interessant und es sind so diese klassischen Vorstellungen von Yogis. Dann habe ich mich auch immer streng eine Stunde in den Mandir gesetzt, die Moskitos um mich herum geschwirrt, alles muss man ignorieren, man muss das ignorieren. Ich habe mich sehr gezwungen, diese 2 Monate, und wollte so einen Kundalini-Yogi-Weg gehen. Und das ging für 2 Monate, wo ich stark in dieser, fast schon überdiszipliniert, mit mir selbst umgegangen bin. Und dann saß ich eines Tages oben am Felsen über dem Meditationsbaum und sitze da und will da auch in derselben Art was schon mit Gewalt erzwingen. Und plötzlich sticht mich ein Insekt in meinen Hinterteil. Da konnte ich nicht mehr sitzen. Und dann bin ich runter in das Zimmer, habe mich hingelegt und habe nur noch gelacht. Und habe eine Freude gehabt, dass ich mich selbst diesem Zwang unterworfen hatte. Und das war für mich so ein Zeichen, so Swami, jetzt ist Schluss mit dieser Geschichte, mit Hatha Yoga werden wollen und Kundalini und was weiß ich. Nicht, dass diese Dinge für sich ihren Sinn machen, aber dieses erzwingen wollen. Und wir sind, glaube ich, alle von uns so durch verschiedene Phasen gegangen, wo wir auch mal andere Bücher über Yoga gelesen haben, und dann wollte man halt diesen Weg gehen oder den Weg. Und so hat jeder so seine Erfahrungen mit Swami gemacht. Und er hat uns immer wieder auch in die Mitte geholt, von diesen Extremen weg. Was mich noch beeindruckt hat, das war, dass es nicht wie bei manchen Yogis so eine Überrumpelungsgeschichte gibt. Und ich hatte bei Swami immer das Gefühl, alles proportioniert. Genau das, was derjenige braucht, das bekommt er. Jeder hat seine Zeit und Swami hat die Geduld, auch da zu warten, bis derjenige bereit ist. Ja, und das fand ich eigentlich so, was mich am meisten, natürlich Swamis Liebe und das, was er auch natürlich der Welt zu geben hat. Es ist ja nichts Neues, es ist die Art und Weise, wie er es rüberbringt. Gell? Und auch in einfachen Worten manchmal, auch in diesen Parabeln, die ja immer wie bei Jesus ja auch, wenn man was hat die Parabel zu bedeuten, die Geschichte? Sie hat etwas, es ist wie ein, wie soll ich sagen, plötzlich begreife ich es. Wenn ich ein Buch von Swami lese, plötzlich spüre ich so zwischen den Zeilen, dass da was passiert. Und plötzlich begreife ich auch etwas, was mir vorher gar nicht so vertraut war. Gell? Oder was ich vorher eben nicht verstanden habe. So einen Moment plötzlich ist es da. Eine Erkenntnis. Oder?
Ich habe das ja noch gelernt, dass beim Darshan der Baba die Bonbons geschmissen hat. Und der Darshan ist ja, sagen wir mal, immer rudimentärer geworden, sagen wir mal. Ne? Mhm. Dann irgendwann gab es die Bonbons nicht mehr. Dann ist Swami eine Zeit lang sogar nur im Auto hinter verschlossenem Fenster gefahren. Wie war der Darshan damals? War der noch irgendwie bunter, reichhaltiger? Oder wie würdest du
das sagen? Der Darshan war familiärer. Das heißt, wir waren in Puttaparthi, wenn jetzt nicht Festival waren, vielleicht 100, 150 Menschen. Und wir saßen dann direkt da vor der Veranda, wo heute die Veranda ist. Die Grundstruktur des Tempels war ja ein bisschen kleiner, weil die ganzen Verschnörkelungen, die wurden erst 1975 gebaut zur Weltkonferenz. Auch diese Stupa der Religionen, das Sabardharma-Stupa, Die wurde damals auch gebaut. Da war ich auch noch mit beteiligt, oben im Gerüst. Und da ist es eine interessante Geschichte, wie diese Stupa gebaut wurde mit so einem Flaschenzug. Einen Kran hatten die keinen. Und wurden dann so Betonröhren genommen, die erste Teil, zweite Teil. Und oben war das Problem, die dritte Röhre oben hinzusetzen, weil das so schwer war. Dann hat sich schon dieser Flaschenzugbalken so gebogen. Dann hat Swami eingegriffen und hat gesagt, warum Sie nicht eine Holzröhre als drittes oben drauf setzen, weil es leichter ist vom Material und nicht so eine schwere Betonröhre, so eine Art Abflussröhre. Das sind so die Dinge, wo Swami eingreift und die klassische Lösung bringt, wo im Moment gar keiner draufkommt.
Und ist Swami dann täglich auf der Baustelle erschienen oder wie war das?
Im Prinzip schon, ja. Also damals vielleicht nicht mehr so stark wie 1971, als das Anantapur College gebaut wurde. Das war auch faszinierend. Wir sind vom Puttaparthi mit einem Teil der Westerners 1971. Das muss so Juni gewesen sein, Juni, Juli. Ein Teil der Gruppe ist mit nach Anantapur, weil Swami irgendwas gesagt hat, ja, da wird das College gebaut. Und ich weiß nicht mehr genau, ob er uns gebeten hat, mitzukommen, aber ich glaube, wir sind von uns aus hin und haben gesagt, das ist jetzt die Einweihung in 8 Tagen. Und der Präsident kommt und andere Persönlichkeiten. Und dann sind wir nach Anantapur gefahren und haben bei diesem College-Bau mitgeholfen die letzten Tage. Und als ich dort ankam, war nur Rohbau. Und dann haben wir gestrichen. Und einer von unserer Gruppe damals, der hat innen ein Bild gemalt mit Swami drauf. Er hat sehr gut gegenständlich gemalt. Also ganz wunderschönes Bild. Und wir anderen haben außen mitgeholfen, noch Sand zu schleppen und auch vor allem zu streichen. Und keiner hat geglaubt, dass das Ding fertig wird. Es ist unglaublich gewesen. Es hat denn doch geklappt, gell? Swami war ja jeden Tag fast auf der Baustelle und dann gab es gutes Essen. Wir haben ja damals gekocht für den Präsidenten. Und das kann ich mich noch erinnern. Ein wunderschönes zubereitetes Essen für die Festivitäten. Und als die ganzen Offiziellen weg waren, hat Swami uns gesagt, wir sollen da rein und sollen da essen. Und das war, wo man eben Swami auch noch nahe hatte. Aber er war damals sehr beschäftigt und sind so diese kleinen, wunderbaren Zeiten.
Hat Swami Vibhuti materialisiert während des Darshans öfter als heute oder genauso? Oder?
Ja, also ich meine, Swami ist ja damals schon viel durch die Darshan-Lines gegangen. Bei Festivals war es natürlich so, dass er eigentlich selten Vibhuti verteilt hat, vielleicht mal auf der Bühne oder er hat bei Festivals oder großen Konferenzen manchmal diesen indischen Musikern wie Ravi Shankar oder M.S. Subbalakshmi, die großen südindische Sängerin und, glaube ich, Ali Akbar Khan war, glaube ich, auch mal dort und so ein paar andere große Musiker, also sehr berühmte Musiker, haben da zum Geburtstag
apropos gespielt. Berühmte Musiker, waren die Beatles wirklich da? Man hört so Gerüchte.
Die Beatles, ich habe nur gehört, als ich nach Puttaparthi kam, waren Amerikaner dort, der eben auch schon vorher mit Yoga begonnen hat, der war 4 Monate vor uns dort. Und er hat erzählt, dass John Lennon da war, 4 Monate vorher, im September 69. Die müssen ein paar Tage da gewesen sein. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob Swami dort war oder ob er dort war und sie ziemlich ignoriert hat. Okay? Also auf jeden Fall müssen die nach ein paar Tagen wieder abgefahren sein. Es hat immer geheißen, dass George Harrison auch dort war, aber das weiß ich nicht genau. Weil ja George Harrison ja 71, 72 eng auch mit Ravi Shankar zu tun hatte, die haben ja auch damals das Konzert vor Bangladesch ja organisiert, 71, glaube ich. Ich meine, so Materialisation und diese Dinge, die liefen öfters auch im Interviewraum, aber jetzt nicht in einem extremen Form.
Aber gibt es vielleicht ein schönes Beispiel für eine Materialisation, wo du dich gerne daran erinnerst?
An eine erinnere mich, ich glaube, da hat er mal so Metallplaketten gemacht mit seinem Bild drauf, die hat er dann verteilt unter uns.
Hast du deine noch?
Nee, meine ist verschwunden 4 Monate später mitsamt meinem Geldbeutel. Ganz mysteriös. Ich war im Postamt, da war niemand dort. Und es waren nur 10 Rupies drin. Es war nicht so eine schwierige Sache und zwar mein Bild. Aber ich habe das recht gelassen genommen. Ich hatte so das Gefühl, es ist nicht so meins, diese materiellen Dinge Und ich hatte auch nie so den Wunsch nach Ringen oder Ketten oder sonstigen Sachen von Swami. Mir war tatsächlich das andere wichtiger. Und ich glaube, so ging es uns fast allen. Wir haben ja oft gesehen, wie Swami auch mal für andere Leute was gemacht hat. Aber bei uns hat sich denn das so ein bisschen im Rahmen gehalten. Wo wir länger dort waren, hat er nicht sehr oft materialisiert. Manchmal haben wir drauf gewartet und dann ist er im Nebenraum und hat einen Korb mit Vibhuti abgepackten Vibhuti-Päckchen mitgebracht und so nach dem Motto, hier, also man muss nicht immer materialisieren, sondern er kriegt jetzt ein Vibhuti so. Einmal hat er uns einen Atmalingam gezeigt, eine runde schwarze Kugel, Durchmesser vielleicht 2 Zentimeter. Den hat er materialisiert, hat ihn rumgehen lassen in unserer Gruppe, das war auch im Interviewraum, in Buddha Party. Und dann war das Ding geschlossen, das war wie eine Kugel. Und er hat gesagt, das ist ein Atmalingam, ein sehr hoher Lingam, auch mit unheimlich Energie. Und dann hat er reingeblasen und dann gab es 2 so Löcher, die so ein bisschen sich überschnitten haben und in der Mitte, glaube ich, der Kugel sind die spitz zugelaufen. Ich weiß nicht, wie, so konzentrisch oder so ähnlich wird das beschrieben. Dann hat er das rumgehen lassen und die haben ja gesehen, dass die Löcher jetzt drin sind und hat eben dann das wieder verschwinden lassen. Einer aus unserer Gruppe, der hat Swami gefragt, Swami, kann ich den haben? Da hat Swami gesagt, nein, der hat zu viel Kraft. Also bei solchen Lingams ist es ja so, wenn die ein sehr hohes Potenzial haben, dann muss man auch entsprechend die Puja dazu machen oder wissen, wie man damit umgeht. Und wir waren junge Leute, wir hatten von diesen Dingen nicht viel Ahnung. Aber das war ein bisschen so alltäglich dann.
Benno, habt ihr eigentlich mit Swami zusammen gegessen mal irgendwann bei Gelegenheit?
Wir hatten einmal Swami eingeladen zum Essen. Das war ein ganz merkwürdiger Tag. Wir hatten in Brindavan einen hinten in hinten im Anbau bei den früheren Gesindewohnungen die Küche von seinem Gurkha-Nachtwächter bekommen. Die haben ja eine andere Küche bekommen. Und da haben wir immer gekocht, weil in Whitefield gab es nur so eine furchtbare Klitsche am Bahnübergang. So ein Restaurant, so eine, nicht Hütte, sondern wirklich ein dunkles Loch. Wir hatten das immer Horror Bhavan, also Horror und Bhavan ist das Haus, benannt. Und wir waren zwar Indien gestählt, aber das war wirklich, also das war schwierig, weil es war nicht gut und auch keine gute Schwingung. Und dann, als wir Swami uns nach Brindavan reingeholt hatten, nach circa 2 Monaten, da haben wir dann an einem Tag gesagt, so, wir müssten mal Swami einladen. Er kam, glaube ich, 1-2 Mal in die Küche und dann hat er, glaube ich, mal so einen Chapati-Teig genommen, hat ihn dann reingeschmissen, sind dann in die Halle gegangen, wo wir diese 2 größeren Schulräume, der eine für die Männer, einer für die Frauen, haben es hergerichtet am Boden, haben einen Tisch aufgebaut für Swami, auch Becher und wir haben dann so Blätter, wie man es in Indien hat, gehabt und haben dann Reis und Sapsi gemacht, also mit Curry. Hatten zwar, und ich weiß nicht, was noch alles dabei war. Und dann kam Swami rein, dann haben wir uns hingesetzt, er ist dann auch nochmal so durch die Reihen und hat dann auch nochmal bestimmte Themen angesprochen. Und draußen ist es immer dunkler geworden, was wir im ersten Moment gar nicht registriert hatten. Und plötzlich ging ein fürchterlicher Sturm los. Also es war unglaublich. Da draußen hat der Sturm getobt, hat Bäume rausgerissen. Einer davon sogar ein Sendelholzbaum, den haben sie später für das Dasara-Fest benutzt, für das vedische Feuer. Und wir saßen in dieser Halle und ich kam mir vor wie in einem U-Boot oder wie wenn man sagen würde in der heutigen Zeit wie ein Raumschiff, wo die Meteoriten dagegen kloppen, also so das Raumschiff ein bisschen erzittern lassen, wie man es halt manchmal in so Filmen sieht. Und es war ein unglaubliches Gefühl, aber damals hatte ich nicht das Gefühl von Raumschiff, sondern von U-Boot. Wir sind in der stürmischen See, sind mit Swami im U-Boot. Und so war auch dieses Gefühl. Das Licht hat geflackert, ging aber nicht aus, es war es trotzdem geblieben. Gewitter auch dabei, gell? Nicht nur der Sturm. Und ich weiß nur, dass dieses Erlebnis da drin, mit Swami zu sitzen und das Gefühl zu haben, draußen geht die Welt unter. Es ist so eine der beeindruckendsten Szenen, die ich auch in Brindewand damals miterlebt habe.
Mir gehen so ganz verrückte Gedanken durch den Kopf. Wie ist das mit Tischgebet, wenn man mit Swami sitzt? Ich meine, betet man dann nach innen oder macht Swami selber Tischgebet eigentlich?
Nee, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir ein Tischgebet gemacht haben. Mein Gott ist präsent. Swami ist durch die Reihen, hat den auch gefragt, hat geschaut, dass alles in Ordnung ist, hat dann manchmal Ladus jedem noch auf sein Blatt gelegt, selber, eigenhändig. Und dann sein Tischgebet in dieser Form halt, war dann nicht.
Hat Swami sich selbst beteiligt? Hat er auch gegessen?
Nee, also wenn er uns eingeladen hatte, nee, hat nur geschaut, dass jeder zu essen. Es war der Gastgeber, der Vollkommene.
Und als ihr ihn eingeladen hattet?
Da hat er dann so ein bisschen von jedem ein bisschen genippt. So ein Versuch, wie man es auch schon gehört hat, dass Swami nur so ein bisschen testet, um die Menschen glücklich zu machen. Kantine gab es nur in Puttaparthi. Eine sehr kleine Kantine, so wie die südindische jetzt war. Und im Prinzip gab es Reis und Samba-Gemüse, also Samba-Soße eher, ganz spartanisch, ab und zu im Wechsel Chapatis. Da hat dann ein Inder angefangen, für eine amerikanische Schauspielerin zu kochen, weil sie hat sich immer eine Kiste Lebensmittel aus dem Supermarkt in Bangalore über ihren Taxifahrer bringen lassen. Und er hat den Tomaten, so abgepackte Sachen, der hat dann angefangen für sie zu kochen. Und dann hat sich das so ergeben, dass er so im Prinzip unsere Kantine wurde, weil er so ein bisschen schon einmal probiert hat, so mit bisschen mit Pizza oder mit diesem indischen Käse mal so reinzubacken und eben auch nicht so scharf.
Es gibt ja diese wunderbaren Geschichte, wenn Swamis mit seinen Devotees zum Chitravatri gegangen ist. Hast du das auch noch erlebt?
Also zu unserer Zeit gab es das in dieser Form nicht mehr. Also so dieser ganz persönliche Kontakt, wie man es vielleicht früher hatten am Chitravati-Fluss, das ist eher früher gelaufen. Hislop und das glaube ich eher schon so 60er Jahre. Also das haben wir direkt nicht mehr erlebt. Swami war damals schon Puttaparthi distanzierter.
Hast du eigentlich die Eshwarama noch kennengelernt?
Die habe ich noch gesehen von Ferne. Ich meine, selber als Mann haben wir uns nicht mit ihr unterhalten. Ich weiß nur, dass sie immer zu Swami gesagt hat, dass er sich um uns kümmern soll. Gell? Sie war sehr, sehr mütterlich und sehr besorgt. Ich kann das jetzt nur aus der Entfernung sagen. Ich habe sie erlebt bei dem Geburtstag von Swami, weil sie dann immer dieses Öl über seinen Kopf geschüttet hat. Da gab es diese Geburtstagszeremonie.
Und hattet ihr Kontakt zur Kasturi?
Ja, Kasturi hat man engen Kontakt. Kasturi war ja meist unser Übersetzer, gell, in den Gesprächen mit Swami.
Gell. Ach, Swami hat zu der Zeit kein Englisch gesprochen?
Er hat schon immer ein paar Brocken, aber dann hat er Kasturi dazu genommen. Und der war oft bei uns oder mal Dr. Gokak später. Oder auch mal, wenn er indische Devotees eingeladen hatte, oder sagen wir aus Bombay oder Delhi, auch so engere Devotees, die für ihn gearbeitet haben. Dann waren wir schon öfters mal dabei und dann haben die halt für uns übersetzt. Aber oft war es Mr. Kasturi, der übersetzt hat.
Magst du noch ein bisschen beschreiben, was der auf dich für einen Eindruck gemacht hat, der Kasturi?
Ja, Kasturi war für mich schon also so ein sehr strahlender Mensch und so, wie soll ich sagen, ich war da ziemlich zurückhaltend, so in meiner Art. Ich hatte ja auch im Ashram noch damals immer noch ein weißes Dhoti und oben ein Dhoti rum, so ein bisschen so Ashramit-Kleidung und habe mich da im Prinzip ziemlich zurückgehalten mit Kontakten.
War das üblich? Hatten viele westliche Devotees Dhotis damals an?
Nee, wir hatten natürlich, ich kam ja da in meiner Sadhu-Tracht mit nacktem Oberkörper und kurzen Dhoti, so wie die Bauern das tragen und eine Sadhu-Tasche. Und als ich dann bei Swami war, danach in der ersten Zeit, dann haben wir uns so bekleidet, wie es eben auch üblich war. Die Frauen haben Sari getragen, die Männer haben einfach so weiße Kleidung getragen, wie man es heute trägt, die meisten. Und ich selber konnte das Dhoti ohne Probleme tragen. Einzelne von uns, die länger in Indien waren, hatten mit der indischen Kleidung überhaupt kein Problem. Die war wie soll man sagen, es war so selbstverständlich und auch hat auch elegant gewirkt in der ganzen Art, wie wir uns bewegt haben, wie Inder halt.
Das hört sich ja jetzt doch so sehr gemütlich an mit 30 Leuten beim Darshan oder so. Wie war das denn bei den Festen? War dann doch schon einiges los? Oder?
Ja, bei den Festen, als ich zu Swami kam, da Shivaratri, ich denke, da waren so um die 30.000 Menschen Und da gab es ja keine Toiletten und diese ganzen Sachen. Das heißt, die Leute sind alle in die Berge. Und für ihre Kleidung waschen sind die Leute an Fluss, an Chitravati. Aber der hatte zu der Zeit vielleicht 1,50 Meter breit und vielleicht 40 Zentimeter tief oder 50. Weil das war ja keine Monsunzeit, das ist ja dann im März gewesen und es wurde schon heißer. Da haben viele Leute ihre Sachen gewaschen früh und da haben auch ihre Puja oder ihr Ritual, Morgenritual abgehalten, ihre traditionellen. Und dann gab es halt von den Dopi-Leuten, also den Wäschern, die hatten so Badekabinen, so mit Schilf abgeteilt und hatten dann so Teertonnen, wo dann auch sogar heiß Wasser. Du kannst immer einen Eimer heiß Wasser mitnehmen, einen Eimer kaltes Wasser für ein paar Pfennige. Und das war dann so der Komfort im Buddha Party. Aber im Ashram selber gab es, glaube ich, 2 Wasserhähne, öffentliche, wo dann die Ashramiten hin sind. Jeder hat seinen Eimer gehabt und so weiter. Aber das sind so diese Details des rustikalen Landlebens.
Ganz herzlichen Dank für deine Geduld und deine Ausdauer und für deine schönen Geschichten. Danke.
Atito mas sadgamaya tamaso mas jyotirgamaya rutyorma amrutamgamaya Atito
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch der zweite Teil des Gesprächs mit Benno Wesener zu Ende. Benno war nicht einfach nur ein Aufgabenträger der Satyasai-Organisation. Es war die besondere Intensität, mit der er die Entwicklung der Sri Satyasai internationalen Organisation in Deutschland begleitet hat und dabei für viele von uns durch seine Hingabe, seine Herzlichkeit und Liebe zu einem Leuchtfeuer der Orientierung wurde. Wir werden unseren Bruder Benno Wesener immer in liebender Erinnerung behalten. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Ihre Evelyn Seliger. అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఈ
నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు